Das Licht leuchtet. Ah, alles ist gut. Einen wunderschönen guten Morgen, dann auch für die anderen Reihen, außer der ersten, die mich eben auch gehört hat. Es ist voll schön, dass ihr da seid. Freue mich, euch zu sehen. So eine Auszeit tut immer gut. Pastoren sind auch Menschen, die manchmal schlapp machen und die Pause brauchen. Und umso mehr habe ich mich, genau wie Bernd, auch total gefreut, heute wieder da zu sein. Falls du den Predigttitel kennst, freue ich mich, dass du trotzdem gekommen bist. Wer hat den vorher irgendwo gelesen? Bin neugierig. Okay, so ein paar. Ey, ihr seid cool. Ich weiß nicht, ob du mal in der Schule ein Referat oder ein Vortrag oder irgendwo was in der Kleingruppe was vorbereitet hast oder was geschrieben hast. Dann überlegst du dir ja oft beim Titel, naja, es sollte ja was sein, was Leute neugierig macht, wo du Leute mit anlockst. Und meine drei Schlagworte heute Morgen als Überschrift sind eher für das Gegenteil gut. Sie lauten nämlich alt, langsam und unbedeutend. Das ist der Titel meiner Predigt. Okay, du kannst aufs Klo gehen und dann einfach nicht wiederkommen, aber du würdest was verpassen vielleicht. Und ich möchte kurz beten und auch den Heiligen Geist nochmal neu einladen. Zu viel beten geht nicht. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du durch den Geist Gottes hier bist. Ich danke dir so sehr, Herr, dass es wahr, was Bernd sagte im Lobpreis. Deine Freude und dein Frieden, die sind wirklich geflossen eben. Und die, wo es noch nicht gelandet ist, Herr, ich bete besonders für die, dass es einfach jetzt landet, in den nächsten Minuten oder irgendwann im Verlauf des Gottesdienstes. Geist Gottes, ich liebe dich, ich brauche dich und ich bete, dass du mir das auf die Zunge und auf die Lippen legst, was gesagt werden soll, alles eigene rauskickst. Und ich bete einfach, dass du Menschen begegnest, Herr. Durch Worte, ohne Worte, einfach durch deine Präsenz. Ich feiere so, dass du hier bist, Gott. Du bist Emmanuel, du bist der Gott, der mit uns ist, der überall ist. Gleichgültig, ob wir dich gerade spüren oder nicht, du bist hier. Du bist vorbereitet. Du liebst jeden Einzelnen, du siehst jeden Einzelnen hier, aber auch zu Hause am Stream. Und ich danke dir, dass deine Kraft, deine Gnadenkraft entfaltet, was geplant ist für heute. Ich vertraue dir dafür, Gott. Und ich ehre dich. Amen. Amen. Oh, mein iPad geht aus, dann machen wir es schnell wieder an. Wie war mein Titel? Wisst ihr es noch? Alt, langsam und unbedeutend. Ja, okay, fangen wir an mit alt. Oder nein, fangen wir an mit dem Titel. Als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich, das klingt ein bisschen wie der Titel einer Autobiografie eines bitteren alten Mannes in der letzten Dekade seines Lebens. Meine Autobiografie, alt, langsam und unbedeutend. Das ist. Ja, ist klar, Mann. Ich konnte mir nur einen Mann vorstellen. Vergebt mir. Okay, wir gehen schnell weiter. Oder wie die Selbstmitleidige, jetzt gleiche ich es aus, ganz schnell, Selbstdarstellung einer Frau in der Hoffnung, Widerspruch zu ernten und ein paar Komplimente abzugraben. Ne? So, wenn man sich selber schlecht macht, ist ja auch ein gutes Mittel, bewusst oder subtil unbewusst, dass man Widerspruch kriegt und sagt, naja, so alt siehst du doch gar nicht aus, hast dich gut gehalten oder was auch immer dann kommt. Ja. Bevor wir dann wirklich zum ersten Punkt namens alt kommen, habe ich ein Zitat mitgebracht aus einem Buch. Es ist das erste Buch, was ich dieses Jahr fertig gelesen habe. Für Menschen, die Englisch lesen, ich finde, du solltest es unbedingt lesen. Es heißt Sacred Attachment, heilige Bindung. Es ist von einem amerikanischen Therapeuten, der eine sehr harte Lebensgeschichte hat. Ich spare mir die Einzelheiten. Und er spricht darüber in seinem Buch, oder er schreibt darüber in seinem Buch, wie es ihm gelungen ist und was er generell gelernt hat, was uns helfen kann, diese Kluft zu überwinden zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir aber erfahren, was wir so erleben. Versteht ihr? Wir nennen das oft Kopf-Herz. Und du hast eine Übereinstimmung. Du weißt, Gott liebt alle Menschen, Gott liebt dich. Aber glaubst du es so wirklich? Verstehst du? Oder findest du nicht Argumente dafür, warum dir das nicht gelingt, passiert, warum dein Gebet, deine Heilung, so. Und da habe ich mich auch immer noch wiedergefunden. Da ist immer noch eine Lücke, die noch kleiner werden darf. Und aus dem Buch ist folgendes Zitat. Ich lese es kurz auf Englisch im Original vor und dann übersetze ich es uns. Da stand, our present age constitutes a virtual conspiracy against the inner life. Auf Deutsch, die heutige Zeit, hab's ein bisschen erweitert, hat sich regelrecht verschworen gegen das innere Leben. Gegen das, das ist jetzt meine Ergänzung, gegen das Nähren unseres inneren Menschen, unseres Herzens. Also die heutige Zeit hilft dir dabei nicht viel. Das, was trendy ist, das, was alle machen, das, was die Gegenwart so mit sich bringt, das hilft dir nicht dabei, stark zu werden in deinem inneren Menschen und stark zu werden in deiner Liebesbeziehung zu Gott. Könnt ihr das? Könnt ihr das sehen? Die Medien sind ein Baustein, der da wesentlich zu beiträgt. Hier die Dinger und den Kleinen, die uns ablenken, die uns verfolgen. Und kriegst Mitteilung, du scrollst, du bist ständig da dran oder hängst am Computer. Aber auch die Hektik, ja, das trägt dazu bei. Und die drei Begriffe, die recht unattraktiv daherkommen, die wirst du vielleicht mit neuen Augen sehen, nachdem du mir zugehört hast. Alt, langsam und unbedeutend. Fangen wir also jetzt wirklich an mit dem Begriff alt. Welche Bilder kommen in deinen Kopf, wenn du das Wort alt hörst? Ihr könnt mir gerne was reinrufen. Es gibt keine Gummibärchen, ich muss das dazu sagen, aber ihr könnt aber trotzdem reinrufen. Antiquitäten. Oh, das ist ja was Positives. Cool. An was denkt ihr noch beim Wort alt? Weisheit, Oldtimer. Keine Ziele mehr? Abraham, Lebenserfahrung?
Weitermachen.
Hey, come on.
Reife.
Rollator. Fängt beides mit R an. Ja, cool, danke. Also ich muss bekennen, mir sind die Antiquitäten gar nicht als erstes eingefallen, aber ich entdecke gerade da so eine Liebe. Ich bin da im Internet schwer unterwegs und wenn ich groß bin und wieder ein eigenes Zimmer habe, also ne, kommt ja, wenn die Kinder ausziehen, dann habe ich Pläne und bin schon am Sparen. Aber ich habe an graue Haare gedacht, mir ist nichts Tolles eingefallen zum ersten Mal. Und dann habe ich uns eine Bibelstelle mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber sie ist eine, die immer, wenn ich sie lese, höre oder wenn sie mir einfällt, ein ganz tiefes Echo in meinem Herzen hervorruft. Und was ich faszinierend fand, neben der Tatsache, dass die Simone meine Predigt beim Heiligen Geist abgehört und mir als Eindruck geschickt hat, inklusive Bibelstelle bei Punkt 2, die gleich kommt, war faszinierend, war, dass die Melanie gebetet oder gesprochen hat, was eigentlich so der große rote Faden für mich in der Predigt ist. Gott, der Ewige. Du hast irgendwas gesagt am Anfang, lasst uns dem Ewigen begegnen oder den Ewigen anbeten, irgend sowas war in deinem Satz. Und das ist ja kein typisches, also das hört man nicht in jedem Gottesdienst, der Ewige. Aber Mose hat, habt ihr gewusst, dass Mose die Kinder Israel gesegnet hat? Mir war das gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber in 5. Mose 33, kurz bevor er dann stirbt, wo von seinem Tod berichtet wird, in Vers 27 im ersten Teil, da steht etwas, ja, lass das mal so richtig auf dich wirken. Das sind wenige Worte, aber für mich, mich bewegen sie immer. Da steht, eine Zuflucht ist dir, der Gott der Urzeit. Und unter dir sind ewige Arme. Der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Diese Vorstellung macht mir eine Gänsehaut. Ich habe gerade jetzt eine Gänsehaut. Die geht von der Wade bis ins Knick. Und es ist eine unfassbar starke, tröstliche und auch ehrfurchtgebietende Vorstellung, dass diese Arme ewig sind. Jetzt kommt ein kleiner Text und ich hoffe, du kannst noch ganz dabei sein. Die Vorstellung, dass Gott alt und grau ist, der Mann mit dem grauen Bart, ne, ist ja auch beliebtes Bild bei dem einen oder anderen. Die Vorstellung, dass Gott alt und grau ist, entspricht unserem begrenzten, vom Göttlichen abweichende Bezugsrahmen zeitlich eingegrenzter Existenz. Das Erste, was Gott erschuf, war gewissermaßen die Zeit. Er schuf Licht, schied Licht von Dunkelheit und Tag und Nacht. Am vierten Tag hat er dann noch die Sterne zur Bestimmung der Zeiten geschaffen. Aber eigentlich war das Erste, was Gott gesetzt hat, die Zeit. Es gab keine Zeit und es wird auch irgendwann keine mehr geben. Das Erste, was Gott erschuf, war gewissermaßen die Zeit. Sie wird irgendwann nicht mehr sein. Daher ist in der unsichtbaren, in Klammern geistlichen Welt, alt kein Synonym für bald nicht mehr da, in abnehmender Funktionalität, Rollator, oder hat Abnutzungserscheinungen. Hier ist alt, göttlich und herrlich, das Leben selbst. Synonym für Ursprung und Vollendung, erhaben über Zeit und Raum. Nicht nur schon immer da, sondern sogar überall anwesend und dich zutiefst sehend und erkennend. Irgendwann wird unser dahinschwindendes, schwaches Alt dem herrlichen, kraftvollen, gewaltigen, unser Verständnis übersteigenden, heiligen und mit geballter Liebe uns erwartenden Alt begegnen. Dies hat zur Folge, dass das schwache, fleischliche Alt verwandelt wird in ein über die Maßen herrliches, ewiges, strahlendes, Gott reflektierendes Alt. Damit den Worten der Nicht-CCLM-Jahreslosung siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. In 1. Korinther 15, Vers 42 folgende schreibt Paulus, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das irdische Alt trifft das himmlische Alt. Die geistliche Welt ist alt und Gott steht außerhalb der Zeit. Das ist das Bild, was ich uns malen möchte. Und den ersten Punkt schließen möchte ich mit einer Bibelstelle aus dem letzten Buch der Bibel. Wie heißt das? Die Offenbarung. Gut, war nur ein Test, ob ihr noch wach seid. In Offenbarung 14, Vers 6 steht, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein, da ist es wieder das Wort, ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk ein ewiges Evangelium. Irgendwo im Neuen Testament steht, dass Gott vor Erschaffung der Welt schon beschlossen hat, dass er mit Christus den Mist, den wir verzapfen würden, wieder bereinigen würde. Er hat das schon gewusst, er hat das schon geplant und er hat es zur Vollendung ausgeführt. Okay, das war also alt. Jetzt kommt langsam. Hä? Wer hat sie geliebt, die Bundesjugendspiele in der Schule? Oh, ja, ich glaub's euch, Melanie. Du siehst ja schon aus wie eine Gazelle. Ich meine, was? Da, langsam passt nicht zu dir. Ich habe sie nicht geliebt. Irgendwo habe ich gehört, die gibt's nicht mehr, oder es gibt keine Urkunden und es wird ja, Leistung wird ja heute in der Schule immer weniger. Ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwo habe ich irgendwas mal rumpeln hören. Und langsam ist nicht das, was man sein will. Man will Fast Food, Fast, was auch immer, einkaufen, schnell auf die Arbeit, schnell in den Gottesdienst, schnell wieder heim, schwätzt nicht so lang, schnell. Schnell scheint irgendwie
Schnelle Auto, okay. Schnell scheint irgendwie wichtig und gut und das Nonplusultra zu sein. Langsam scheint doof zu sein. Der Bernd hat vor Jahren uns ein Buch gebracht, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich kann mich an nichts mehr erinnern aus dem Buch. Gerade jetzt frisch, also wenn wir müssten jetzt ein bisschen, dann wird wahrscheinlich einiges aufpoppen. Von Lothar Seiwert war das Buch, ne? Aber der Titel ist brillant. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Wie oft hast du dich schon in Hektik verletzt, bist gestolpert oder ist irgendwas umgefallen oder was Doofes passiert? Hektik hilft nicht immer viel, sondern langsam und besonnen hilft. Aber was ich uns vor Augen führen möchte, ist, dass die Schnelligkeit, die eigene Anstrengung oder das durch eigene Kraft versuchen, dass wir Gewohnheiten, die doof sind, Süchte, Selbstschutzmaßnahmen, Schmerzbewältigungsstrategien hinzukriegen, diese Anstrengung, die der Mensch und auch der Christ im CCLM oft immer noch hat, wie werde ich gut genug sein, damit Gott mich liebt und damit mein Gebet dann doch erhört wird? Wo wir den Begriff der Gnade wieder mal kurz rausgekickt haben, vielleicht wie die Galater und einfach ein bisschen heilige, liebevolle Schelte brauchen, wo Gott uns sagt, hallo, du hast nichts dazu beigetragen, dass du gerettet worden bist. Melanie hat letzte Woche den Schächer am Kreuz angesprochen, an den denke ich auch oft. Der hat keinen Zehnten mehr gegeben oder noch nie gegeben, der hat nichts gemacht. Aber er wurde gerettet. Das heißt jetzt nichts, dass du nichts machen sollst aus Dankbarkeit für deine Rettung. Aber das ist andersrum, verstehst du? Du machst es als Reinhard Bunke, seine Briefe früher, Partnerbriefe kamen immer, Mission ist Dank für Golgatha. Wenn ich geliebt werde, dann kann ich nicht anders als zurück was tun und was geben. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Aber selbst wenn du es nicht tust, du bekommst es von Gott einfach geschenkt. Und jetzt kommt der Vers, den die Simone heimlich mitgehört hat im Heiligen Geistfunk. So, also ihr solltet den, wenn du alles vergisst, wenn der zweimal kommt, scheint der Gott wichtig zu sein für heute. Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Der letzte Satz erinnert mich an, der Gott der Urzeit ist meine Zuflucht und unter mir sind ewige Arme. Es hat den gleichen Geschmack. Könnt ihr das wahrnehmen? Ich lese den letzten Satz nochmal. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Aber wir wollten eigentlich zum ersten Teil gehen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Es ist einige Jahre her, da waren Bernd und ich eingeladen woanders. Und da waren wir in einer Gemeinde, die theologisch ganz weit weg ist von dem, wo wir sind, außer es geht um Jesus und Jesus alleine rettet. Ansonsten sind die ganz weit weg von uns. Und in ihrem Gottesdienstsaal an der großen weißen Wand waren in Metall, glaube ich, oder was gemalt, die Buchstaben dieses Bibelverses, diese ersten Worte, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das, was die Menschen, die dort zu Hause waren, mir mit ihrer Theologie aber vermittelt haben, war so ein, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Also es war mehr so ein, versteht ihr das, so der Vater zu Hause, der irgendwie seine Position und seine Macht mal betonen muss, damit jeder kuscht, wenn er reinkommt. Das war das Gott, es kam bei mir so an. Vielleicht habe ich das auch nur so gefiltert, aber das ist eine Möglichkeit, wie ich diesen Text verstehen kann. Wer hat denn zu dir früher gesagt, sei still? Haben wir bestimmt schon gehört, in der Schule, zu Hause. Sei still. Autoritätsperson, genau, das kann schon. Und wenn ich das jetzt in meiner Bibel lese, muss ich mich ja fragen, wie meint Gott das denn? Und ich meine, dass Gott es viel liebevoller meint als diese Variante. Ich war extra für uns im Fressnapf vorgestern und habe ein Hamsterrad gekauft. Hat jemand einen Hamster? Möchtest du es nachher mit? Nee, okay. War nur ein Gedanke. Dann tue ich es in die Requisitenkiste für die Gemeinde und vielleicht kommt es bei irgendeiner Predigt nochmal wieder raus. Es gibt so eine Kiste, ich mag die voll. Ja, es gibt okay mehrere, du warst im Archiv, ich weiß, war da, hab lange nicht mehr geguckt. Das ist also ein Hamsterrad. Da kommt ein nachtaktives Tierlein, sehnt sich nach Bewegung im Käfig und wo geht's rein? Da. Und läuft und läuft. Und ich habe hier, das ist, hat jemand, wer hat eine Katze? Das ist ein Katzenspielzeug. Mag das jemand mitnehmen? Ja, Silvia, okay. Ich habe keine Gummibärchen, es ist mir auch noch was eingefallen. So. Ist ohne Zucker, ja, es ist gut. So. Und das bist jetzt mal du. Das bist du in deinem, oh je, geistlichen Hamster. Also stellt euch schön, du wirst nicht geschleudert, nee. Okay, wir lassen das mit dem Schubsen. Also stellst dir vor, du läufst in dem Ding und was passiert? Du hast viel Anstrengung, viel Mühe und was hast du als Ergebnis? Nix, Strom, oh mein Gott. Manche haben eine PV-Anlage, die anderen haben Hamster. Zum gute Kondition. Okay, wir lassen das mal, ihr seid zu positiv. Also, du strengst dich furchtbar an und kommst nirgendwo bei raus. Das Hamsterrad ist eigentlich eine typische Metapher für eigene Anstrengung. Ich fühle mich nicht wohl, ich habe keine Pause, ich kann mich nicht mal regenerieren. Wenn mich einer fragt, wie geht's dir, kann ich ihm das nicht beantworten, weil ich gar nicht, keine Zeit habe, darüber nachzudenken, wie geht's mir eigentlich wirklich und wie fühle ich mich gerade. Und ich glaube, dieses sei still und erkenne, dass ich Gott bin, ist eine Einladung, das Hamsterrad zu verlassen. Dallas Willard hat gesagt, der erste Akt der Liebe ist das Schenken von Aufmerksamkeit. Wenn ich in dem Hamsterrad bin, habe ich keinen Blick für Gott. Wenn ich total am Rödeln bin und meine To-Do-Liste am Abarbeiten auf diese Weise, in dieser Mentalität, bin ich der Gegenwart Gottes mir überhaupt nicht bewusst, obwohl er die ganze Zeit neben mir steht. In dieser Position bete ich auch nicht. Ich habe gar keinen Atem zum Beten, gar keine Zeit. Ich bin ja sehr beschäftigt und angestrengt und bemüht, mein Ziel zu erreichen. Wenn ich in den sozialen Medien bin, wenn ich am Handy hänge, wenn Instagram, ich wollte eigentlich eine E-Mail suchen und dann ist so ein Insta, irgendeine Info und ich gehe rein und dann scroll ich und dann gucke ich auf die Uhr und dann sind auf einmal 20 Minuten vergangen. Ich weiß, ich bin der einzige Mensch, dem das schon so gegangen ist, aber wenn du jemanden triffst, dem das passiert ist, kannst du ihm sagen, du bist im Hamsterrad. Du bist total, es bringt dir überhaupt nichts. Es ist, ja, ich will das jetzt nicht wegpredigen, es ist jetzt keine Todsünde da rein, aber es klaut so viel Lebenszeit. Und es klaut so viel Freude und Frieden und Energie, wenn wir uns davon so vereinnehmen lassen. Versteht ihr? Wenn wir gar nicht merken, dass wir nur noch fremdgesteuert sind und gar nicht mehr bei uns und gar nicht mehr bei ihm. Der erste Akt der Liebe ist das Schenken von Aufmerksamkeit. Und ich glaube, Gott ermutigt uns im Psalm 46, ihm wieder neue Aufmerksamkeit zu schenken. Und vielleicht einfach einen Cut zu machen, innezuhalten, mitten im Alltag, rauszusteigen und zu sagen, okay, Gott ist da. Jetzt gucken wir ein paar Sachen von Mose an. Wir hatten eben schon die ewigen Arme und den Gott der Urzeit von ihm. Im Hebräerbrief sagt die Schrift über Mose, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Oh, der letzte halbe Satz, der macht mir auch Gänsehaut. Den mag ich sehr, sehr gerne. Mose hielt sich an den Unsichtbaren, als würde er ihn wirklich sehen. Wann bist du das letzte Mal so mit Gott umgegangen? Und dann, 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wer weiß, was dann kommt? Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Im Kontrast zu Mose, der, für mich hat er innegehalten, die ewigen Arme erkannt, den Unsichtbaren wahrgenommen. Im Kontrast zu Mose ist für mich Kain. Den hat's ja letzte Woche auch irgendwie so am Rande mal drin, im Judasbrief. Und Kain war ja der Erste, der außerhalb vom Paradies geboren wurde, also der Erste, der überhaupt geboren wurde. Da war er außerhalb vom Paradies. Und was hat er gemacht, der Kerl? Wer weiß es? Er hat seinen Bruder umgebracht, richtig? Warum hat er ihn umgebracht? Das gleiche Motiv, warum die Religiösen später Jesus umgebracht haben, aus Neid, aus Eifersucht. Und das Krasse ist, zwischen dem, er ist eifersüchtig und er grummelt und er ist voll, verzeiht das Wort, piep, angepisst über Abel, weil Abel bei Gott gut landen konnte und Gott scheinbar den Abel viel lieber hat als ihn, er ist so richtig jetzt gekocht vor Wut, vor Zorn, er war stinkig. Und bevor dann das Schlimme passiert ist, ist ihm Gott noch dazwischen gekommen und er hat ihn angesprochen, er hat gesagt, hey, warum senkst du dein Haupt und was ist denn los mit dir? Und er sagt dann diesen Satz, du sollst über die Sünde herrschen, sie lauert vor deiner Tür. Warnung, Alarm, Alarm, Sirene. Und ich glaube, dass Gott das mit uns auch tut. Ich kann meine negativen Gefühle mit Jesus bearbeiten. Ich mache das. Ich mache das ganz gezielt und ganz bewusst. Es gelingt mir nicht immer, manchmal verpeile ich es. Dann habe ich einen wunderbaren Spiegel, der heißt Bernd, der sagt mir dann, vielleicht solltest du da nochmal mit zu Jesus gehen, weil du sauer, traurig oder was auch immer, eins dieser großen 6 negativen Gefühle gerade hast und nicht in der Freude bist. Die Therapeuten, habe ich gelernt, die Claudia Hauser hat das Wort mal, die nennen das Selbstregulation. Dachte ich, was ist das dann für ein Ding? Also das heißt eigentlich nur, dass du wieder von angepisst auf gut gelaunt kommst. Also, ne? Und das kann man mit Gott zusammen machen. Und ich glaube, dass Gott dem Kain eigentlich ein Angebot gemacht hat an der Stelle. Bevor du was Schlimmes machst, bevor du eine falsche Entscheidung triffst, weil du negative Gefühle hast, lass uns doch mal drüber sprechen. Hat der Kain das Angebot angenommen? Nein, hat er nicht. Er ist seinen Gefühlen gefolgt. Und er hat seinen Bruder ermordet. Was war das Ergebnis? Faszinierend finde ich den Fluch, den Kain bekommen hat. Irgendeiner, der es zufällig weiß, weil er auch gerade jetzt die Bibel in einem Jahr liest und gerade da war. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Das ist das hier, ruhelos und flüchtig. Am Wurschteln, am Kämpfen. Das kann sich auch neben den sozialen Medien, neben dem, ich streng mich an, neben dem, ich bin arbeitssüchtig, auch darin äußern, von einem Getriebensein, keine innere Ruhe generell mehr haben, dass ich häufig meinen Partner wechsle oder meine Arbeitsstelle. Das soll jetzt nicht heißen, wenn du jetzt, dass das immer so ist, versteht ihr? Aber manchmal ist das so, dass Leute, die können nirgendwo dauerhaft irgendwie wie sesshaft werden. Das ist wie so ein Fluch. Die sind immer, die ziehen auch ständig um. Also es gibt Gründe fürs Umziehen. Also ich fühle dich jetzt nicht verurteilt, aber wenn diese Ruhelosigkeit die Ursache ist, dass ein Mensch immer von einem, von Gemeinde zu Gemeinde hüpft, von Freundschaft zu Freundschaft, wenn er keine Beziehung dauerhaft halten kann. Das ist ja wie ein Fluch. Das ist wie kein. Kommt das vielleicht manches Mal auch vom Vergleichen, vom Neidischsein? Vom ich isoliere mich sozial, weil ich die anderen einfach nicht mehr riechen kann, bringt das auch einen Unfrieden in das Herz und auch in mein Verhalten? Ruhelos und flüchtig. Mir kommt es vor, als ob es hier auf der Erde 2 parallel verlaufende Wege gibt. Das eine ist der Hamsterradweg. Hektik, schnell, verbohrt, du kriegst nichts mit, du merkst nicht, dass deine Ehe vor die Hunde geht, dass deine Kinder dich brauchen und du gar nicht da bist, das, was auch immer, so, und daneben ist dieser Weg, der ist dann so. Habe ich nicht geübt, ich hoffe, es kommt gut rüber. Was versuche ich verzweifelt darzustellen, wer weiß es. Langsam Zeitlupe, Slow Motion für die Englischsprechenden. Und wenn ich das mache, außerhalb vom Hamsterrad, dann merke ich auf einmal, oh, ich bin ja gar nicht alleine, da ist ja der Unsichtbare, da sind ja die ewigen Arme, da ist meine Burg, da ist Gott, ich bin bei ihm, ich bin ihm. Ich bin eine Schnecke, aber ich gewinne das Rennen. Versteht ihr? die Schnecke gewinnt das Rennen. Weil du in der Realität mehr zu Hause bist, die ewig ist, die unsichtbar ist, die geistlich ist, als in deinem hektischen, ich krieg das von alleine hin. Ohne Gott und ohne dich. Die Richtung, ja, die Richtung war bei dem anderen, aber bei mir war es jetzt die Geschwindigkeit. Ja, du kannst, bist ja auch bald wieder dran, dann darfst du das sagen, Schatzi. Kennt ihr das? In manchen Filmen ist das so. Da steigt einer aus der Realität der anderen aus. Entweder sind die wie eingefroren, er ist schneller oder umgekehrt. Mal dir das Bild, was dir am besten hilft. Aber es ist wie aussteigen aus dem, was alle machen. Was unsere Zeit und unsere Gesellschaft so produziert. Und du dockst dich wieder an bei dem Ewigen, bei dem Geistlichen. Und du gehst in dem Bewusstsein, dass Gott wirklich bei dir ist. Daher. So, ich weiß nicht, Melanie, du hast ja geworfen. Ich versuche das jetzt auch mal, Silvia. Grüß mir die Katz. Es lohnt sich immer, vor Ort zu kommen, Livestream. Gell? Okay, letzter Gedanke, unbedeutend. Na, das ist doch das, was wir alle sein wollen. Unbedeutend, really? Ach, Stefan, da bist du. Ich habe dich vorhin da gesucht, als ich von deiner Frau gesprochen habe. Schön. Schön, dass du da sitzt. Lobpreisteam ist der kürzere Weg zur Bühne, macht ja Sinn. Unbedeutend oder uninteressiert in den Augen der Welt, verachtet, ignoriert, keine Sensation, unspektakulär, kleine Dinge, könnten alles Synonyme sein für das gleiche Wort. Und eine Bibelstelle habe ich natürlich auch, Psalm 34, Vers 19, da sagt die Schrift, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Oder mit den Worten von Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, nur die Kranken. Die gemerkt haben, da ist Zerbruch, ich hab's nicht drauf, ich bin's nicht. Ich brauche Gott. Diejenigen, die verstehen, Erlösung passiert ohne meine Hände. Keine Erlösung mit menschlicher Hand, sondern nur mit Gott. Jesaja 30, Vers 15 bläst ins gleiche Horn wie der Psalm von eben. Da sagt Gott, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Das sind dann die drin geblieben sind. Und in 5. Mose 30 sagt Gott, da geht's um den Segen und den Fluch. Und die Bibel sagt hier, dass der Mensch entscheidet, was er kriegt, was er nimmt. Segen oder Fluch, ist faszinierend. Also es liegt überhaupt nicht in Gottes Hand. Es liegt 100% in deiner Hand. Kürzlich hörte ich jemand sagen, jeder hat so viel von Gott, wie er will. Manche wollen Gott einfach nicht. Oder sie haben noch nicht verstanden, dass sie Gott ablehnen, weil in ihrem Herzen doofe Gedanken sind. Und in diesem Text, wo es darum geht, dass wir wählen, ist auch die Formulierung, dass wir dann Gott lieben sollen und Gott anhängen. Gott anhängen steht in der Bibel ganz vorne in einem ganz anderen Kontext. Und zwar, weiß nicht, ob der Thomas das bei eurer Hochzeit vorliest, aber es könnte sein, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden, genau. Das hat etwas zutiefst intim erfahrendes Nahsein. Hängt in dem Wort tatsächlich drin. Es ist nicht über Gott etwas wissen, sondern mit Gott verbunden sein. Eine Geschichte zum Schluss und dann möchte ich gerne in eine Anwendung mit euch gehen. Ich habe die gehört oder gelesen und ich konnte nicht mehr rauskriegen, wo ich sie gehört oder gelesen habe, deswegen versuche ich sie so gut wieder zu erzählen, wie ich mich erinnern kann. Ein Mann, schon älter, krank, dem Tode nicht so ferne, hat eine Tochter und die Tochter war sehr verzweifelt, weil ihr Papa sehr bitter war und Gott gegenüber so ein richtig hartes Herz hatte. Und der Pastor von dem Mann, der hat immer gesagt, lies mehr Bibel, bete mehr und er hat das versucht und aber eigentlich war er dann im frommen Hamsterrad, das hilft auch nicht, wenn wir versuchen, durch mehr fromme Leistung bei Gott anzukommen. Das heißt nicht, lies keine Bibel oder bete. Da ist eine Spannung, ich weiß, und die können wir nicht immer auflösen, aber guck mal, wo du bist, und vielleicht machst du einen Schritt zurück, liest weniger, und versuchst, dich mehr zu connecten im Gebet. Auf jeden Fall war der Mann, der war voll frustriert. Er hat versucht, Gott zu gefallen. Er war mit seinem Leben am Ende buchstäblich. Er war verzweifelt, er war verhärtet. Und dann hat die Tochter einen anderen Diener Gottes, der hat das Buch geschrieben oder die Predigt gehalten hat, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, gerufen. Und dieser Mensch hat den alten Mann besucht. Und er hat ihm dann gesagt, weißt du, mit Gott und dir ist das so, wenn du betest, dann stell dir doch einfach einen leeren Stuhl gegenüber hin. Setz dich hin, stell dir vor, dass Jesus auf dem Stuhl sitzt und rede mit ihm. Wie ein Mann mit seinem Freund oder eine Frau mit ihrer Freundin redet. Und komm mal runter von diesem Krampf und sprich mit Gott, schütt Gott dein Herz aus. Rede mit ihm wie mit einem Freund. Und der Mann hat angefangen, das zu praktizieren. Und irgendwann kam dann der Tag, vor dem die Tochter sich gefürchtet hat. Sie kommt in das Schlafzimmer ihres Papas und er ist in die Ewigkeit gegangen, er ist gestorben. Das Komische war nur, und sie hat es nicht verstanden, bis sie den Besucher, der dem Mann diesen Tipp gegeben hat, gesprochen hat. Weil wie sie ihren Vater fand, war, er lag im Bett, aber sein Oberkörper war hier. Er ist gestorben mit seinem Kopf in Jesu Schoß. Das ist ein schönes Bild, oder? Deswegen haben wir hier ein paar Stühle und die Susanne baut die jetzt für uns auf. Und ich möchte uns einladen, aufzustehen. Ich möchte jetzt mit euch gerne beten. Und ich möchte einen zweifachen Aufruf machen. Ich möchte zum einen die einladen, die Christen sind, aber die merken, aus welchem Grund, welchen Namen dein Hamsterrad hat, weiß ich nicht. Gott weiß es und du auch. Wo du sagst, ich will da aussteigen. Ich will auf die langsame Schiene. Ich will Gott begegnen. Ich will mich neu auf ihn einlassen. Ich will meine Hilfsbedürftigkeit und meine Schwäche zugeben. Und das Lobpreisteam hat zwei Lieder mitgebracht für diese Zeit jetzt, die beide wunderbar passen. Und während diese Lieder laufen, lade ich euch ein, dass ihr einfach zwischen euch und Gott eine Entscheidung trefft. Du kannst das am Platz machen, du kannst aber auch nach vorne kommen. Und du kannst dich vor einem dieser Stühle knien, setzen und dir vorstellen, dass Jesus da ist und auf dich wartet. Du gibst ihm deine Hände, du schüttest ihm dein Herz aus. Du triffst eine Entscheidung und lässt dein Hamsterrad bei Jesus. Du entscheidest dich für alt, langsam und unbedeutend. Wenn du müde bist, den Weg der Welt zu gehen, wenn du runterkommen willst vom Laufband des Ich bin doch immer noch nicht gut genug, dann ist das dein Aufruf. Du kannst auch einfach zum Kreuz gehen, ohne Stuhl, vor die Bühne dich knien. Du kannst es am Platz machen und einfach Gott deine Entscheidung mitteilen. Parallel dazu gibt's vier Menschen, die mich unterstützen, die für dich beten. Und zwar lade ich das Gebetsteam ein, einfach umherzugehen, euch leiten zu lassen und Menschen, die hier vorne sind, die Hände aufzulegen. Wenn du keine Hände aufgelegt haben möchtest, dann mach das Ding mit Gott an deinem Platz. Hier vorne wird es Gebetsangebote geben. Du kannst auch aktiv gucken, ist jemand frei und fragen. Aber das Team, ich lade euch ein, geht ihr nach eurem Ermessen zu den Leuten und legt ihnen die Hände auf. Wenn du heute hier bist und du sagst, Iris, das war ganz interessant, was du da erzählt hast, aber mit Jesus habe ich nichts zu tun und du willst sozusagen einen Erstkontakt machen, dann komm zu mir. Ich werde mich hier hinstellen vor die Treppe. Genau, wenn du Jesus dein Leben geben möchtest, wenn du sagen möchtest, ich will den ganzen Schuld- und Sündenrucksack, mein Leben, wie ich es bisher gelebt habe, ganz bewusst Gott abgeben. Ich will Gott um Vergebung bitten und Jesus als Herrn meines Lebens einladen. Dann komm zu mir. Ich werde ein paar Minuten da warten und dann werde ich mich unter die Beter mischen. Und Ja, ich will kurz beten und dann wird das Lobpreisteam übernehmen. Jesus, ich danke dir, dass wir still werden dürfen vor dir und erkennen, dass du Gott bist. Der Gott, der für uns ist, der Gott, der uns liebt, der Gott, der uns sieht. Der Gott der Urzeit, dessen ewige Arme ausgebreitet sind für jeden Einzelnen von uns. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du denen dienst, die das jetzt gerade brauchen, auszusteigen aus dem Hamsterrad, einzusteigen in eine neue, bewusste Begegnung mit dir, dich zu suchen heute Morgen, hier in diesem Gottesdienst. Ich danke dir, Herr. Und ich danke dir auch, wenn Menschen hier sind, die dich noch gar nicht kennen, Jesus, dass du ihnen den Mut gibst, einfach zu kommen und mit mir zu beten hier vorne. Danke, Herr. Danke, Erlöser. Danke, Freund. Danke, Retter. Danke, du guter Gott. Amen.
Hallo, mein Name ist Danzi Dumper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung ein heimliches Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@ccln.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Danzi Dumper.